Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir blicken jetzt in den Iran. Seit über 5 Wochen tobt dort der Krieg. Amerikanische und israelische Flugzeuge greifen Ziele in Iran an. Das dortige Regime schießt weiterhin Raketen und Drohnen auf Nachbarstaaten am Golf ab und nimmt dort auch US-Stützpunkte ins Visier. Zu Beginn des Krieges hatte ja US-Präsident Trump kurzzeitig darüber spekuliert, iranische Kurden zu bewaffnen, die dann sozusagen als Bodentruppen gegen die Regierung in Teheran ins Feld ziehen sollten. Doch zu dieser Bewaffnung kam es dann nicht. Wie steht es eigentlich um die religiösen Minderheiten in Iran? Darüber spreche ich mit Professor Farsin Banki. Er ist Schweizer, hat iranische Wurzeln, er lebt in Zürich, er ist promovierter Pädagoge und er ist Bildungsphilosoph. Guten Tag, Herr Banki.
Guten Tag, Herr Klosch.
Der Iran mit seinen über 90 Millionen Einwohnern gilt ja oft als das Land der Perser, aber in Wirklichkeit ist das Land ein ethnisches Mosaik, ein Vielvölkerstaat sozusagen. Welche ethnischen Gruppen leben in Iran?
Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ist persischsprachig. Iran ist kein ethnisch homogenes Land und die Aserbaidschaner im Nordwesten, die größte Minderheit, vielleicht 20-25%. Die Kurden im Westen, seit Jahrzehnten zwischen kultureller Unterdrückung und bewaffnetem Widerstand hin und her gerissen. Dann die Araber in Khuzestan im Südwesten, sitzend auf dem größten Ölreichtum des Landes und mausearm. Die Belutschen dann im Südosten, das ist eine der ärmsten Provinzen Irans, sunnitisch doppelt marginalisiert, als Ethnie und als Glaubensgemeinschaft. Und schließlich noch die Luren, ein altes iranisches Volk in den Zagrosbergen, kulturell reich, politisch unsichtbar. Und last but not least die Turkmenen im Norden, ebenfalls sunnitisch, ebenfalls an den Rand gedrängt. Was alle verbindet, ihre Sprachen werden in Schulen nicht unterrichtet, ihre Kulturen werden geduldet, aber nicht anerkannt. Ihr Reichtum, Öl, Gas, Land fließt nach Teheran. Und wenn Sie mir gestatten, ein Schlusswort darunter zu setzen, Minderheit in Iran zu sein, bedeutet oft, für das Land arbeiten, ohne vom Land zu profitieren.
Also sind die Minderheiten nicht gleichberechtigt?
Sie sind nicht gleichberechtigt, nein. 300 Jahre lang Katakomben, Märtyrertum, Verfolgung durch den römischen Staat. Aus dieser Erfahrung heraus hat es eine Theologie der Minderheit entwickelt. Würde ohne Macht, Zeugnis ohne Zwang, Gewissen gegen den Staat. Das ist keine Schwäche, das ist seine zivilisatorische Prägung. Und es ist kein Zufall, dass die Idee der Religionsfreiheit, wie wir sie heute kennen, aus dieser Tradition heraus entstanden ist. Der Islam hat diese Geschichte nicht. Er entstand in Medina, sofort als Staatsreligion, Rechtsordnung, Militärmacht, nicht Katakomben, sondern Kalifat. Und das hat theologische Konsequenzen bis heute. Der klassische Islam kennt kein Minderheitsdenken aus eigenem Erleben. Judentum, Christentum und Islam sind abrahamitische Geschwister. Sie teilen denselben Stammvater, denselben Monotheismus. Das verbindet und das trennt mit besonderer Schärfe. Die drei anerkannten Minderheiten dürfen existieren. Aber nur innerhalb der Grenzen des islamischen Gesetzes. Das ist kein Gleichheitsrecht. Es ist ein Gnadenrecht.
Sie hatten es bereits erwähnt, es leben in Iran auch Aserbaidschaner, 20 Millionen. Das sind ja mehr als im Nachbarland Aserbaidschan. Und sie haben relativ guten Zugang zu höheren Staats- und Militärämtern. Wie ist das jetzt? Diese große Minderheit, hat die sich bedingungslos auch aus pragmatischen Gründen sozusagen dem theokratischen Regime in Teheran gefügt?
Ja, natürlich. Wissen Sie, es bleibt Ihnen ja keine andere Wahl. Das war unter dem Schah genauso wie jetzt auch in der Islamischen Republik Iran. Wissen Sie, ich denke immer an ein Beispiel. Diese Aserbaidschaner sind ja nicht nur dort konzentriert in Aserbaidschan, also um Tabriz herum und Urmir und so weiter, sondern sie sind über ganz Iran zerstreut. Die ganze Food-Kette ist in türkischen Händen. Und das sind die geheimen Regierenden, sagen wir in Iran.
Das Stichwort Kurden, die wurden ja bereits erwähnt in unserem Gespräch. Für die Kurden ist die Lage bedeutend schwieriger. Ich hatte es auch in der Anmoderation erwähnt. Laut einem UN-Bericht von 2018 sind viele politische Häftlinge in Iran Kurden, also fast die Hälfte aller Insassen. Und wir erinnern uns, 2022 wurde die junge Kurdin Mahsa Amini von der Sittenpolizei totgeprügelt, weil sie angeblich die Kleiderordnung nicht befolgt hatte. Betreibt die iranische Regierung auch eine selektive Minderheitenpolitik?
Das kann man so sagen. Ich würde, wenn Sie gestatten, drei nach vorgehen. Ich fange in der Regel immer mit den Gemeinschaften im Detail an, nämlich mit den sogenannten Baha'is. Das ist die verfolgte Minderheit. Die Baha'i-Religion entstand im Iran selbst im 19. Jahrhundert als Abspaltung aus dem schiitischen Islam. Und genau das macht sie in den Augen des Regimes zur Bedrohung. Sie sind keine fremde Religion, sondern eine innerislamische Herausforderung. Und die größte nicht-muslimische Minderheit, 300.000 bis 350.000 Personen, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, die es da gibt, landesweit verstreut, überhaupt nicht rechtlich anerkannt und damit vollständig rechtlos. Keine Eigentumsrechte, kein Zugang zu Universitäten, systematische Verfolgung, Zerstörung der Baha'i-Heiligtümer, Demolierung von Friedhöfen, Leichen wurden exhumiert. Eine Beobachtung der Human Rights Watch 2024, die Verfolgung der Baha'i sei im Gesetz verankert und offizielle Regierungspolitik. Und 2025, also letztes Jahr, nach dem US-israelischen Angriff auf Nuklearanlagen, wurde die Baha'i-Gemeinde öffentlich als unzerbrechlich mit dem Zionismus verbunden und sogar verleumdet. Und nun kämen wir eigentlich zu den Christen. Es ist Ostern und in dieser Zeit sollten wir vor allem auch über die Christen sprechen.
Genau, die christliche Minderheit in Iran. Wie geht es dieser Minderheit?
Das Christentum in Iran ist gespalten in zwei grundsätzlich verschiedene Realitäten. Das rechtlich anerkannte ethnische Christentum, nämlich die Armenier oder die Assyrer. Und das rechtlich inexistente Christentum der Konvertiten vom Islam. Diese Spaltung ist kein Zufall. Ich würde sagen, das ist Regierungspolitik. Wenn wir zu den ethnischen Christen kommen, dann gibt es da zwei große Gruppierungen. Die einen sind die Armenier, das ist die älteste christliche Gemeinschaft Irans mit eigenem Schulwesen, Kirchen- und Parlamentssitz. Hauptzentren sind Teheran, Isfahan und Tabriz. Die zweite Gruppe, das sind die Assyrer, das sind ungefähr 10.000 bis 20.000, meist Angehörige der apostolischen Kirche des Ostens oder chaldäisch-katholisch. Obwohl verfassungsrechtlich anerkannt, werden auch sie verfolgt, sobald sie Konvertiten aufnehmen oder auf Persisch predigen. Für beide Gruppen gilt, wer einen Muslimen in Kirche lässt oder auf Farsi predigt, überschreitet die rote Linie des Regimes und wird strafrechtlich verfolgt. Und jetzt kommen wir zu der zweiten großen Gruppe, nämlich die Konvertiten. Das ist die interessante Gruppe. Das sind nämlich alles Christen ohne Rechte. Die eigentliche Dramatik liegt bei den Konvertiten. Sie sind die am schnellsten wachsende Gruppe und die schutzloseste. Schätzungen reichen bis zu 1 Million Menschen, die im Verborgenen zum Christentum übergetreten sind. Da keine legale Kirche Konvertiten aufnehmen darf und Gottesdienste auf Farsi verboten sind, beten Konvertiten in sogenannten House Churches. Das sind illegale Hauskirchen in Privatwohnungen. House Churches gelten dem Regime als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Wer eine leitet, riskiert bis zu 10 Jahre Haft. Wer daran teilnimmt, wird verhaftet und verhört.
Was ist aus Ihrer Perspektive der Grund, warum die Zahl der Konvertiten in Iran angestiegen ist in den vergangenen Jahren?
Ja, das ist natürlich der Druck, den die islamische Regierung auf die Bevölkerung ausgeübt hat. Das Problem ist ja, die haben sich in alle Belange eingemischt. Wenn zum Beispiel Ramadan war, dann waren alle Geschäfte geschlossen. Man durfte in der Öffentlichkeit nicht essen, man durfte nicht trinken, man wurde sofort zurechtgewiesen, man wurde abgeführt und so weiter. Also dieser Druck, der war für die meisten Leute nicht mehr auszuhalten.
Welche Methoden wenden die Behörden in Iran an, um diese Konvertiten, diese christliche Minderheit zu verfolgen?
Die Verfolgung läuft auf mehreren Ebenen gleichzeitig. So ist es geheimdienstlich, sozial und digital, wenn Sie so wollen. Im Juli 2024 wurde Spyware auf konfiszierten Mobiltelefonen installiert, um Freigelassene nach der Entlassung weiter zu verfolgen. Besonders betroffen ist die Stadt Urmia in West-Aserbaidschan eine Region mit hoher Minderheitendichte. Mehrere Hauskirchen wurden durch Spitzel unterwandert. Verhaftete werden unter Druck gesetzt, als Informanten an ihre Gemeinden zurückzukehren. Verhaftete verlieren oft ihre Arbeit. Kinder werden aus Schulen verwiesen. Ein Drittel der verhafteten Christen hatten mehrere Bibelexemplare bei sich. Bibelbesitz gilt als Strafbestand.
Kommen wir mal zu einer anderen religiösen Gruppe, Herr Professor Banki. Ich habe kürzlich eine TV-Reportage gesehen, die war allerdings aus dem Jahr 2014. Da besuchte ein Journalist Juden in Teheran und die dortigen rund 20 Synagogen. Ein Vertreter der jüdischen Gemeinde saß damals sogar als Abgeordneter im Parlament. Rund 10.000 Juden sollen in Iran leben. Das klingt, wenn man das zum ersten Mal hört, erstaunlich. Welche Rolle spielen Juden in Iran bzw. die jüdische Minderheit?
Die jüdische Gemeinschaft in Iran reicht bis in die babylonische Diaspora des 6. Jahrhunderts vor Christi zurück. Sie ist eine der ältesten jüdischen Gemeinschaften der Welt. Heute ist sie ein Schatten ihrer selbst. Also vor der Revolution 79 haben wir ungefähr zwischen 80.000 und 100.000 Juden im Iran gezählt. Heute nur noch 9.000 bis 20.000. Das ist eine inoffizielle Schätzung. Verfassungsrechtlich anerkannt mit eigenem Parlamentssitz, faktisch, aber unter dauerndem Misstrauensverdacht. Jede Verbindung zu Israel gilt als Hochverrat. Das Regime betreibt virulenten Antisemitismus auf staatlicher Ebene und behauptet zugleich, die iranischen Juden zu schützen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, an diesen Präsidenten namens Ahmadinejad. Der hatte ja in Iran eine Konferenz ausgerufen zum Holocaust, wo er den Holocaust gefeiert hat. Und das ist eben das, was ich meinte. Sie betreibt Antisemitismus auf staatlicher Ebene und behauptet zugleich, die iranischen Juden zu schützen. Das geht nicht.
Wenn wir mal das Gesagte aus diesem Interview zusammenbringen, Herr Banki, könnte der Iran noch zu einem gefährlichen ethnisch-religiösen Schmelztiegel werden, wie einst auch Jugoslawien, das ja dann in den 1990er Jahren auseinandergebrochen ist?
Ja, auf alle Fälle. Die Minderheiten, vor allem die religiösen Minderheiten, nach dem Krieg oder nach diesen Auseinandersetzungen, dass es denen dann an den Kragen geht.
Der aktuelle Krieg in Iran, die Rolle der Minderheiten, das haben wir besprochen mit dem Bildungsphilosoph Professor Farsin Banki. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.